Peter, snakebite right, is going home. Raymond van Barneveld is out.
Vincent van der Voort knocks out the 13th seed, Darren Webster, by 3-0.
Check out der Darts Podcast. This is Kevin Schulte.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile schon insgesamt vierten Folge in der noch jungen Geschichte dieses Podcastes. Checkout, der Darts Podcast, beschäftigt sich momentan pausenlos natürlich mit der PDC Darts WM in London im LA Pally. Ich bin Kevin Schulte und du hörst diesen Podcast wahrscheinlich über Spotify oder iTunes. Gerne auf Folgen oder Abonnieren klicken, dann verpasst du in Zukunft auch keine Folge mehr. Die ersten drei Checkout-Folgen kannst du natürlich jetzt auch noch jederzeit nachhören, unter anderem Folge 1 mit Elmar Paulke zum Beispiel. So, und jetzt gehen wir aber erstmal direkt rein in die vierte Folge. Am Telefon zugeschaltet ist diesmal Kilian Gaffrey von der Bild-Zeitung. Hallo Kilian.
Grüß dich, Kevin, moin.
Ja, zum Start, stell dich doch gerne erstmal vor. Wer bist du, was machst du und wie bist du zum Dartsport, zum Berichterstatter über den Dartsport gekommen?
Ja, also du hast ja schon gesagt, ich bin Kilian, 25 Jahre. Zum Darts bin ich gekommen, einfach durch die Arbeit. Ich bin halt bei der Bild-Zeitung seit 2,5 Jahren, bin gerade noch im Volontariat bis Juli an der Axel-Springer-Akademie und parallel dazu ist meine Stammredaktion die Bild in Essen. Und ja, zum Darts bin ich einfach ganz normal über den Job gekommen, habe angefangen mit einem Interview letztes Jahr über Max Hopp, habe den getroffen, der hatte einen Redaktionsbesuch im Vorfeld eines Turniers bei uns in NRW und da habe ich immer mehr Darts gemacht und irgendwann wurde ich jetzt vor 2 Monaten, glaube ich, damit beauftragt, die komplette Berichterstattung über die Bild Super League Darts zu machen, wo sich ja auch ein Deutscher dann fürs Ali Pally qualifiziert hat. Und ja, letztendlich durfte ich jetzt auch die Darts-WM machen, war jetzt am vergangenen Wochenende 3 Tage da mit den 2 deutschen Spielen und fliege auch nochmal zum WM-Finale am 1.1. Ja.
Du hast es schon angesprochen gerade, also du warst oder bist gerade frisch zurück aus dem Ali Pally aus London, hast dort für die Bild von der Darts-WM berichtet von den ersten Tagen. Die Stimmung im Alexandra Palace, die kennen wir ja alle aus dem Fernsehen, also ich selbst war auch leider noch nicht da, zu meiner Schande. Aber erzähl mal, du hast es ja jetzt hautnah mal miterlebt, was macht den Ali Pally jetzt aus für den, der es auch mal live vor Ort erlebt hat?
Ja, einfach, also die Stimmung natürlich, die Fans, die Gesänge. Man muss dazu sagen, dass ja es ja 2 Sessions pro Tag gibt. Also einmal die sogenannte Afternoon Session, einmal Evening Session. Dazwischen werden alle Leute rausgeschickt, kommen nochmal rein. Aber an der Stimmung an sich verändert sich nichts. Also die Leute haben alle gute Laune, viele sind verkleidet. Muss aber dazu sagen, dass das Verhältnis von nicht verkleideten und verkleideten Leuten eigentlich sich relativ gleich hält. Also es gibt auch viele, die ganz normal da sind in Privatklamotten und jetzt nicht verkleidet sind, aber der Alkoholpegel ist zwischen den Leuten jetzt nicht anders. Also die haben alle gleich viel Bock und die unterstützen die Leute alle. Du merkst natürlich bei den großen Namen, Van Gerven, Peter Wright, der dann leider ausgeschieden ist, oder Barney, da sind die Leute noch mal mehr mit dabei, da geben sie richtig Gas, da gibt es spezielle Gesänge für die, aber ansonsten geht es richtig. Aber am coolsten finde ich nach wie vor diesen Ja-Ja und Coole Touri-Song, wenn die da sich bücken und wieder aufstehen und dann gehen die richtig ab. Also es macht schon echt Spaß, da zu sein vor Ort.
Und wenn man jetzt auf die Journalistenebene, auf die Berichterstatter-Ebene geht, wie muss man sich das so hinter den Kulissen vorstellen? Wie läuft da jetzt konkret deine Arbeit oder wie lief deine Arbeit an so einem Darts-Abend ab?
Also ich war jetzt Samstag und Sonntag, war ich insgesamt 13 Stunden im Ali Pally. Ich bin halt eine Stunde vor Spielbeginn der Afternoon Session immer angekommen und bin wahrscheinlich so eine Stunde nach Ende der Evening Session gegangen. Am Sonntag war es halt auch noch so, dass Peter Wright dann ausgeschieden ist und dass wir noch relativ schnell reagieren wollten. Deswegen sage ich noch mal ein bisschen länger, aber ansonsten waren es jeden Tag so 13 Stunden. Du sitzt halt nicht als Journalist direkt im Ali Pally. Ich glaube, das wäre auch gar nicht möglich, weil irgendwann würdest du bekloppt werden mit dieser ganzen Stimmung. Du hast eine Media Area, wo du sagen wir mal, wenn du von hinten ins Ali Pally reinguckst, da stehst du vorne am linken Rand. Siehst halt relativ gut den Walk-On von den Spielern. Und ansonsten gibt es im Ali Pelli halt einen Media-Raum. Da sitzen halt alle Journalisten, englische Journalisten, viele Holländer, viele Deutsche sind mittlerweile auch immer wieder drüben. Und von da aus arbeitest du und hast quasi zwei Fernseher. Einer mit dem Spielgeschehen, also mit der Live-Übertragung von Sky, von den englischen Kollegen. Und auf dem rechten Bildschirm siehst du einmal den Average und wie viele 140er, 180er sie geworfen haben, Doppelquote und so weiter von den Spielern. Das ist so ein bisschen der Ablauf. Du sitzt halt ganz normal in diesem Raum, hast ein bisschen deine Ruhe, hörst natürlich die Gesänge aus dem Ali Pelli und kannst halt aber auch relativ schnell reagieren, wenn du mal rübergehen möchtest, ein kleines Video für Twitter, etc. über die Spieler machen willst, dann bist du innerhalb von 30 Sekunden in der Halle.
Und wenn man jetzt mal die ersten Tage bilanziert, du hast ja die Top Guns sozusagen spielen sehen schon, Cross ja. Am ersten Abend, Van Gerven, Anderson, die alle mit 3-1 durchgegangen sind. Ja. Von denen, die das eben souverän jetzt geschafft haben, und also zu Wright, Van Barneveld können wir gleich nochmal kommen, aber von den dreien, die ja auch sich einiges ausrechnen, wieder Cross als Titelverteidiger, Van Gerven und Anderson werden immer genannt als die Top-Favoriten. Wer hat für dich konkret den coolsten Eindruck gemacht?
Ja, man muss schon irgendwo Van Gerven hervorheben, ja, also diese Biersache, die da passiert ist, also er hat ja vor dem Spiel beim Walk-On zweimal Bier übers T-Shirt uns ins Gesicht bekommen, hat dann den Walk-On abgebrochen, ist raus, hat sich das T-Shirt ausgezogen, T-Shirt gewechselt schnell, hat sich abgewaschen quasi von diesem ganzen Bier und ist dann wieder rein, und der war so aus dem Konzept gebracht, der hatte ja Tränen in den Augen. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob es war, weil er so enttäuscht und wütend war oder weil halt irgendwie Bier in seinem Gesicht war. Aber er hat auf jeden Fall Tränen in den Augen und ist dann hoch und hat dann den Fokus behalten, hat glaube ich dann im zweiten Leck direkt eine 180 rausgehauen, dass das Spiel dann souverän runtergespielt ist. War schon sehr, sehr beeindruckend, wie er da reagiert hat, auch danach mit den Medien umgegangen ist, ganz cool, auch nochmal zu den Fans gegangen ist, weil er natürlich weiß, wie wichtig die Fans auch im Ali Pelli sind, um sich das nicht zu versauen mit denen und jetzt sauer auf alle zu sein, weil ein Trottel ihm da Bier übers T-Shirt schüttet. Also das war schon sehr beeindruckend, wie er letztendlich reagiert hat. Aber ich fand auch Gary Anderson super vom Spiel her, da hat es ganz easy durchgezogen. Er hätte es auch 3-0 gewinnen können. Er hätte dann hinten raus, glaube ich, nochmal ein bisschen einfach abgeschenkt. Rob Cross habe ich jetzt leider nicht gesehen, weil ich erst am Freitagmittag angekommen bin. Aber auch da sagten die Leute, der hatte jetzt nicht das überragende Jahr, dass er wirklich sehr souverän gespielt hat und pünktlich zur WM echt in Form schalten. Also müssen wir mal gucken. Ich glaube aber trotzdem, dass, wenn vorausgesetzt Van Gerven kommt am Samstag durch gegen Hopp, dass Van Gerven weiter der große Favorit bleibt. Auch wenn alle sagen, er schwächelt, aber der Typ hat 19 Turniere dieses Jahr gewonnen. Der ist halt schon auch immer der Favorit.
Ja, du sagst es. Also ist der Mann, den es zu schlagen gilt. Zwei, die das nicht mehr machen können, sind Peter Wright und Raymond van Barneveld. Dazu noch Darren Webster, auch einer aus den Top 16, die schon alle jetzt raus sind. Wenn wir jetzt mal auf Wright und Barney gehen, das sind ja auch zwei der absoluten Publikumslieblinge, nationenübergreifend, möchte ich mal sagen. Wie wurde das so aufgenommen, als auf einmal so ein Peter Wright rausgegangen ist? Es war doch sicherlich für alle irgendwie ein Schocker, auch wenn er natürlich auch aus einem eher schwächeren Jahr jetzt zur WM kam.
Ja, natürlich war ein Mega-Schocker. Die Fans, also Peter hatte den geilsten Walk-On, fand ich. Also der lässt sich ja da abfeiern, da denkst du echt, der läuft ein, als wenn er ein Gladiator ist. Und dann gehen die Fans da richtig ab bei dem Song. Und er hüpft dann nochmal wild auf der Bühne und die pushen ihn und versuchen. Aber du merkst natürlich, dass die Stimmung schwingt da nicht um. Aber die Fans sind dann natürlich so, oh, jetzt geht's da hin und er hat irgendwie keine Chance mehr. Also die Leute im Ali Pelli haben schon ein sehr feines Gespür dafür, ob ihr Mann dann weiterkommt oder eben nicht. Also das ist schon sehr, sehr, sehr einfühlsam und hatten danach auch Mitleid alle mit ihm. Aber er ist dann ziemlich wortlos von der Bühne gegangen. Ja, war halt irgendwo schade.
Und Raymond van Barneveld, der hat gegen Darius Labanauskas verloren, 2-3. Labanauskas, ein Spieler, der jetzt zum ersten Mal bei der PDC-WM am Start war, kommt ja von der BDO, war irgendwie ja auch so ein bisschen mit Ansage, beziehungsweise bei Barney habe ich immer das Gefühl, entweder wird das ein richtig geiles Brett, wenn er gegen Van Gerven spielt, spielt er immer gut, aber der kann halt auch mal in der aktuellen Form rausgehen. Wenn man jetzt das Ganze weiterdenkt, er hat ja gesagt, er spielt noch ein Jahr, spielt bis zur WM 2020, jetzt ist er in der Rangliste aber so weit hinten, dass er sich für Major-Turniere quasi über den Floor qualifizieren müsste. Premier League. Bin mal gespannt. Barry Hearn lässt noch einiges offen, ob sie ihm eine Wildcard geben. Also jetzt wird ja auch schon spekuliert. Kannst du dir vorstellen, dass das Barnefeld nochmal diesen ganzen Teufelsweg, sag ich mal, auf sich nimmt über den Floor? Oder ist da jetzt auch alles möglich, sprich vorzeitiges Karriereende?
Boah, das ist eine gute Frage. Zumindest mal hast du ja absolut recht. Es könnte wirklich seine letzte WM gewesen sein. Ob er sich das jetzt nochmal antut oder jetzt gleich sagt, ist Schluss, weiß ich nicht. Aber ich glaube auch, wenn man sagt, man macht jetzt noch ein Jahr, dann rechnen eigentlich alle damit, dass du dich in deinem letzten Jahr auch von der WM verabschiedest. Also sage ich einfach mal, dass Barney alles versuchen wird, auch wenn es halt irgendwie über einen Umweg ist, sich noch einmal für die WM zu qualifizieren. Ich glaube nicht, dass er so ein Typ ist, der sagt, ja, komm, ich mach noch ein Jahr und dann hört er irgendwie vorher auf. Diese Bühne im Ali Pally ist einfach das Größte, was du machen kannst, und sich dann vorher bei irgendeinem Major-Turnier, wo halt ein paar Leute sind, aber so richtig TV-Aufmerksamkeit hast du ja dann in Holland oder Deutschland auch nicht, wo die meisten Fans von ihm herkommen, sich da zu verabschieden, kann ich mir bei ihm eigentlich nicht vorstellen. Aber es war auch wirklich so, dass alle, also dieses Ausscheiden von Barney hat sich noch mehr abgezeichnet als das Ausscheiden von Peter Wright, weil auch alle in dem Medienraum, auch die Kollegen von Sky Sport News und so gesagt haben, Mensch, der Labanauskas, der kann den Barney schlagen. Und der Labanauskas hatte unglaublich viel Selbstvertrauen. Ich habe mit dem einen Tag vorher gesprochen, als er sein Erstrundenmatch da gewonnen hatte, und der war so stolz und Sieg für seine Tochter, weil man muss dazu sagen, er hatte ein neues T-Shirt an an seinem Erstrundenspieltag. Da hat er mit den Lieblingsfarben von seiner Tochter gespielt und die sollten ihm Glück bringen und haben ihm unwahrscheinlich viel Glück gebracht. Weiß gar nicht, warum er es gegen Barney ausgerechnet gewechselt hat, aber ja, hat dann doch auch sehr souverän da geklappt.
Da geht ja noch einiges für ihn, wenn er gegen Barney nicht mal auf die speziellen Tricks zurückgreifen muss. Da
ja,
kann er
auch.
Vielleicht auch einen Adrian Lewis, falls es zu dem Duell kommen sollte, schlagen. Ich würde jetzt nochmal die nächsten Tage ganz kurz mit dir durchgehen. Final dann eben über Max Hopp sprechen.
Ja.
Wir haben jetzt sozusagen ab dem Mittwochabend, ab dem heutigen Tag, abends nur noch Zweitrundenpartien. Und da schlagen dann unter anderem so Leute auf wie Michael Smith, der auch immer als Überraschungskandidat gesehen wird, spielt gegen Ron Meulenkamp, den Niederländer. James Wade spielt gegen Sergio Asada, Simon Whitlock gegen Ryan Joyce. Bei den dreien, Smith, Wade, Whitlock, so gefühlt diese 1B-Kategorie. Ist da für dich einer dabei, der vielleicht das ganz große Ding ziehen kann Richtung Halbfinale, Finale?
Also Smith und Whitlock finde ich eher nicht, aber der Wade auf jeden Fall, weil der hat ein sehr solides Jahr gespielt. Ich glaube auch ein Major gewonnen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber wirklich gute Serien gespielt.
Ja, zwei sogar, ne? Genau, innerhalb der einen Woche. European und genau. World Series, genau.
Genau, also der denke ich, also insgesamt ist sowieso dieses Feld, klar, man muss sagen, Van Gerven und Anderson bleiben die beiden großen Favoriten, aber wie du gesagt hast, dieses 1B-Feld, da ist halt auch noch Mensur Sudevic dabei, ein Gavin Price. Also da sind halt schon einige Leute dabei. Wenn die ja in einer guten Form sind, dann können die halt auch mal an einem Tag wirklich einen von diesen beiden schlagen. Und du musst ja erstmal diesen Baum durchlaufen, um ins Finale zu kommen. Also in diesem, durch diese 96er Teilnehmerfeld sind die Bäume halt extrem schwierig geworden. Du hast mindestens zwei, drei Partien, wo halt immer diese 1B-Spiele aufeinandertreffen können. Und von daher ist es schon sehr, sehr schwierig, sich erstmal bis ins Finale durchzukämpfen. Aber ich glaube schon, dass der James Wade gute Chancen hat.
Dann am Donnerstag, da gibt es erstmal ein paar Partien, die genau auch in diese Kategorie fallen. So Spieler, die irgendwie auf einem Niveau sind, die den Großen immer gefährlich werden können. Zum Beispiel Stephen Bunting spielt gegen Luke Humphries, Steve Beaton gegen Chris Doby. Und abends spielt dann unter anderem im letzten Spiel Mensur Suljovic gegen Ryan Searle. Ist schon gerade ein Wort gefallen zu ihm. Wenn ich dich drauf festnageln würde, glaubst du, das geht eher wieder Richtung nur Achtelfinale? Er ist ja noch nie weitergekommen bei der WM. Oder ist das sein Turnier jetzt nochmal? Weil er hat ja zuletzt auch nicht die ganz große Form von der ersten Jahreshälfte oder von der Mitte des Jahres, als er das Finale beim Matchplay erreicht hat. Die Form hat er ja zuletzt nicht erreicht.
Ja, also ich hoffe einfach mal und ich drücke ihm sehr die Daumen, dass er es mal weiterschafft als Achtelfinale, weil Mensur ist ein unglaublich sympathischer Typ. Ich habe den im Februar mal Vorfeld der Premier League in Berlin kennenlernen dürfen. Einfach ein total geiler, smarter Typ, auf dem Boden geblieben, der jetzt auch selber eigentlich sagt, Mensch, er will gar nicht diesen Trubel und will gar nicht unbedingt die Nummer 1 der Welt werden, aber du merkst schon, dass er sehr ehrgeizig ist. Ich meine, er ist ein Top-10-Spieler und dann willst du bei der WM auch mal weiterkommen als ins Achtelfinale. Aber was ich halt gerade schon gesagt habe, die Bäume sind halt durch dieses große Teilnehmerfeld extrem schwierig geworden. Und du siehst ja auch, mit einem schlechten Tag kannst du halt schon in Runde 2 rausfliegen und dann ist schon wieder Schluss. Aber ich glaube, dass Menzo auch einfach so ein Typ ist, der auf den Punkt sich sehr gut konzentrieren kann und im Alley-Pally kommt es halt einfach wirklich darauf an, dass du super fokussiert, super konzentriert bist, um diese Pfeile einfach bei den Doppeln zu machen, tot zu machen. Und ich glaube, dafür ist Menzo ein Typ, der das sehr, sehr gut kann. Und deswegen hoffe ich, dass und glaube ich, dass es dieses Jahr einfach mal weitergeht als das Achtelfinale. Mindestens Viertelfinale. Ich glaube, das wäre für ihn schon ein guter Erfolg.
Wenn wir jetzt zum Freitag gehen, da haben wir in der Afternoon-Session, die ja immer nominell so ein bisschen schwächer besetzt ist, da sind die ganzen Top-Guns meistens nicht am Start. Wir haben dafür am Freitag einen Deutschen dabei mit Gabriel Clemens, spielt gegen John Henderson im Duell zweier sehr stämmiger Leute. Gaga Clemens gegen Henderson, ist das für dich auch so offen, wie es ja von den anderen Experten gesehen wird? Also Henderson natürlich in der Rangliste viel weiter vorne, aber Gaga hat das doch drauf, oder?
Ich finde es super offen. Also es ist ein 50-50-Ding, glaube ich. Ich glaube, genauso wie du gesagt hast, bei Gaga ist es genauso wie bei Zujovic, dem kommt dieser Set-Modus total entgegen. Und man muss halt echt mal sagen, es ist die WM-Premiere von Gabriel Clemens. Der hat dieses erste Spiel ja so abgezockt, runtergespielt. Er hat selber danach gesagt, es war kein gutes Spiel, es war nicht überragend, aber er hat halt einfach in den entscheidenden Situationen seine Doppel da reingezimmert und am Ende war alles gut. Der Typ, also ich glaube halt wirklich, dass er gegen den Henderson weiterkommen kann. Man muss dazu sagen, dass Gaga in dieser Woche gar nicht trainieren kann, weil der ist jetzt am Montag ist er zurückgeflogen, Dienstag ist er arbeiten gegangen, heute arbeitet er und sein Plan war, heute Abend wieder zurückzufliegen. Er hat aber noch gar keinen Flug gehabt, darum musste sich jetzt seine Freundin kümmern. Sprich, er ist dann hoffentlich heute Abend wieder in London und hat dann morgen nochmal einen Tag zum Akklimatisieren, ein bisschen trainieren im Hotel und spielt dann am Freitag seine Zweitrundenpartie. Also das ist halt auch so ein bisschen, was du siehst, ne? Ja, der Wahnsinn ist halt kein Vollprofi, arbeitet noch 3 Tage die Woche, so ein bisschen als Halbprofi unterwegs, aber hat auch das Ziel, Profi zu werden. Und wenn er jetzt bei seiner ersten WM schon in Runde 3 einzieht, was zuvor, bis es jetzt Max geschafft hat, ja irgendwie auch noch kein Deutscher geschafft hat, dann glaube ich, gibt ihm das ganz viel Mut, um wirklich den finalen Schritt in Richtung Profitum zu wagen. Drücke ich ihm ganz doll die Daumen, weil er ist echt ein smarter, feiner Kerl, netter Typ. Glaube, wie gesagt, 50-50, aber ich glaube, und leg mich einfach mal fest, der Gaga macht.
Das ist ja wirklich eine besondere Konstellation. Jetzt ist er während des Turniers arbeiten und dann darf halt auch nichts dazwischen kommen. Ne? Wenn das jetzt irgendwie so eine Pilotenstreikwoche wäre, dann kannst du das auch nicht bringen. Wäre auch
aber
wichtig.
Aber das ist ja allen Spielern so. Also Van Gerven ist auch nach Hause geflogen. Toni Alcinas, der ja Peter Wright rausgeschmissen hat, der ist auch nach Mallorca wieder geflogen in seine Heimat, der ja da mit seinem Vater noch in der Autowerkstatt arbeitet. Also die müssen ja alle wieder zurück. Max Hopp muss auch zurück. Also die müssen halt wirklich hoffen, dass nichts irgendwie streikt und so ist. Aber es haben alle die gleichen Voraussetzungen. Ich glaube auch, die PDC ist da ein unglaublicher Verband, der da sehr hinterher ist und der für die Spieler alles ermöglicht. Also es sollte kein Problem sein, auch wieder zurückzukommen.
Wo du Alcinas ansprichst, hab gerade mal geguckt, der spielt da tatsächlich auch erst am 27. sein nächstes Match, also kann Weihnachten komplett zu Hause verbringen. Also das ist ja auch ein ganz gutes Setup für ihn.
Der fliegt am 25. wieder zurück, hat er mir erzählt. Aber es wurde in Spanien auch so, dass die am 24. wohl irgendwie alle zusammensitzen und der Rest von Weihnachten ist bei denen eigentlich so nicht so richtig Weihnachten, so wie wir es halt kennen, ne? Also der fliegt sozusagen an dem sogenannten Christmas Day, der Brit fliegt halt wieder rüber.
Verstehe, okay. Dann würde ich noch ganz gerne über das Spiel der Spiele sprechen natürlich. Das ist dann schon die nächste Runde der letzten 32 und da spielt die 1, Michael van Gerven gegen die 32, gegen Max Hopp, der ja sein Auftaktmatch gegen Danny Noppert souverän 3-0 gewonnen hat. Van Gerven, wie eben schon gesagt, 3-1 gegen Alan Tabern, aber hatte auch anfangs damit äußeren Begleitumständen zu kämpfen. Hopp gegen van Gerven, hat Hopp eine Chance?
Immer. Ich glaube immer, also aus deutscher Sicht muss er halt eine Chance haben. Ne? Max spielt ein Mega-Jahr. Also Max spielt echt ein Mega-Jahr. glaube, hat dieses Jahr schon 117.000 Euro eingespielt, ist damit sicher in der Order of Marriott weiter und den besten 32, hat selber gesagt, diese dritte Runde ist irgendwie jetzt ein Bonus, weil er ist da auf jeden Fall, bleibt da unter den Top-Leuten, hat nach hinten so viel Abstand, dass alles gut ist nächste Saison, kann dementsprechend frei aufspielen. Er hat dieses Jahr eine unglaubliche Quote aufs Bullseye, trifft glaube ich 42%, hat sich da auch sehr drauf konzentriert, hat einfach ganz viel anders gemacht als im letzten Jahr, wo es echt ja sehr bescheiden für ihn lief. Er war ja nicht mal bei der WM dabei. Hat mir erzählt, dass er so ein ja typisches Spiegelgespräch hatte, einfach mit sich selbst geredet hat, wo er hin will, was er besser machen möchte, hat Kleinigkeiten umgestellt und du siehst, im Dartsport ist es halt einfach so, dass der Kopf eine ganz entscheidende Rolle spielt und der hat sich da wieder fit gemacht und hat neue Ziele und dann klappt's halt, gewinnst du als erster Deutscher am PDC-Turnier mit dem German Open, dann kommst du bei der EM bis ins Halbfinale, scheiterst da eigentlich mit dem Matchstart so unglücklich, war halt echt schade und gewinnst Player-Championship-Turnier. Also die Leute nehmen den Max Kopp anders wahr, auch Michael van Gerwen, den Max Kopp mittlerweile ganz anders wahr, die schätzen den. Das ist halt unser bester Deutscher und wenn er jetzt Michael van Gerwen in der dritten Runde der WM schlagen würde und damit den großen Favoriten raushaut, dann gibt es, glaube ich, Darts Deutschland einen ganz, ganz, ganz extremen Schub. Und das wünsche ich mir. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Also ich sage auch, der Modus ist vor allen Dingen eine Chance für Spieler aus dieser 1B-Kategorie, sage ich mal, auch die Top Gun zu schlagen. Weil, also so irgendwie Best of 31, was man dann gegen Ende des Matchplays zum Beispiel spielt, da sehe ich dann Van Gerwen oder auch einen Anderson immer ganz klar im Vorteil. Aber ich meine, wenn jetzt Hopp von den ersten vier Sätzen irgendwie seine Anwurfsätze sozusagen durchkriegt, dafür muss er ja nur drei Legs gewinnen, dann steht es vielleicht 2-2 und dann ist so ein Ding offen und dann kriegen auch die Top Guns Muffensausen. Da sind wir mal frohen Mutes. Und zu guter Letzt würde ich dich noch auf einen Weltmeistertipp festnageln wollen. Da es Max Hopp ja gegen Michael van Gerwen schafft, da haben wir uns jetzt drauf geeinigt, kann es der Grüne nicht mehr werden.
Nee, das stimmt. Das stimmt. Oh, das ist jetzt nicht. Boah, Kevin, das ist eine harte Frage. Ich bin ganz ehrlich, ich würde mir natürlich wünschen, dass der Weltmeister am Ende Max Hopp heißt, aber ich glaube, das ist noch etwas zu früh. Irgendwann wird er einen deutschen Namen haben. Irgendwann wird der Weltmeister vielleicht auch Max Hopp heißen. Aber ich glaube, in diesem Jahr macht es wirklich Gary Anderson.
Ja, wäre auch mein Tipp. Also ich bin sehr gespannt, wer aus der unteren Hälfte nach vorne geht. Ich meine, es hätte auch was, Gary Anderson nochmal gegen Gervin Price zu sehen, nach der Vorgeschichte.
Ja, wollte ich auch sagen, ich würde halt auch irgendwie Gervin Price weit kommen sehen, weil das hat irgendwie was, der Typ, ich finde den geil. Ich bin aber, muss ich ehrlich geschehen, jetzt nicht so intuit, wie die Bäume halt sind. Ich glaube ja, dass wenn Van Gerwen jetzt weiterkommen würde, würde auch gegen Anderson schon im Halbfinale treffen, ne?
Richtig, genau. Und Price kommt eben aus der Cross-Suljovic-Hälfte, hat also nominell den einfacheren Weg, weil er Van Gerwen und Anderson erst im Finale spielen könnte.
Aber ich sag dir auch, vergess mir den Cross nicht. Also wirklich, der Typ, der vor zwei Jahren noch Elektriker war, der mischt die Dartszene dieses Jahr weiter auf, der wird auch wieder weit kommen. Und dann mal gucken, Suljovic vielleicht auch dann schon in einem möglichen Viertel- oder Halbfinale, kann auch wieder alles passieren. Also es ist nicht gesagt, dass Cross gleich wieder im Finale steht, sondern die müssen halt alle erstmal dahin kommen. Und du siehst halt, Van Gerwen hat einen unglaublichen schweren Baum. Gut, es ist der Barney halt raus, den er eventuell nach der Hopp-Runde bekommen hätte. Aber es ist schon verdammt schwer, dieses Jahr Weltmeister zu werden. Ist einfach so.
Sagt Kilian Gaffrey, Bildreporter, berichtet aktuell von der PDC Darts WM, war vor kurzem noch im Alley Pally und hat die großen Spielen sehen, einen großen Fallen sehen mit Peter Wright. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Danke erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast und vielleicht hören wir uns nochmal.
Sehr gerne, immer wieder. Danke.
Alles klar. Checkout, der Darts Podcast sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.